Ich möchte uns heute Morgen eine der wichtigsten Persönlichkeiten des Neuen Testamentes etwas näher beleuchten. Und zwar, mir geht es heute Morgen um den Jünger Johannes. Und zwar dieser Jünger Johannes, der war ein Mann, faszinierend, wenn man das einmal sich näher ansieht. Und trotzdem sieht man etwas, und das ist das, was mich auch bewegt hat bei ihm. Man sieht etwas, wie er, je länger dieser Kampf des Evangeliums, so länger der Kampf des Glaubens ging, ich sage es jetzt einmal ohne Wertung, indem er auch älter wurde, wie dann etwas passiert ist, wie dieser Mann müde wurde. Und ich sage es ganz ehrlich, man kann müde werden. Man kann auch geistlich müde werden, auch als junger Mensch oder als Mittelalterlicher, zu denen erzähle ich mich noch. Man muss einfach vergegenwärtigen, die Situation, die wir heute haben, alle Werte, die vom Evangelium her geprägt waren, die wenigsten wissen, wie das bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland entstanden ist. Es ist entstanden, weil diese preußischen Junkern zum Beispiel die Bibel kannten und ganz viele Gesetze und Regeln, die wir im BGB, im bürgerlichen Gesetzbuch finden, sind nichts anderes wie die alten Regeln, zum Beispiel das Erbrecht aus dem Alten Testament und Ähnlichem. Also da hast du ganz viel, ist auch viel schon verändert, aber du hast doch ein christliches, oder ich sag mal so, ein vom Alten Neuen Testament geprägtes Gedankengut jahrelang gehabt. Das, was Gott gut nannte, hat man als gut betrachtet, was er schlecht nannte, hat man als schlecht betrachtet, obwohl die Leute sich auch nicht haufenweise bekehrt haben. Aber man hatte doch vom Zeitgeist her eine Normalität. Und je weiter das fortschreitet, dass alles zu Bruch geht, alles, was letztendlich von Gott her genannt wird, auf den Kopf gestellt wird, man genau das Gegenteil tut, es fängt an, die Menschen zu zermürben. Ich habe jetzt eine demoskopische Untersuchung mir angehört, wo darauf verwiesen wird, dass wohl im Jahre 2050 Deutschland ein völlig anderer Staat sein wird. Und da ist schon was dran. Also wenn man auch sieht, wie das Gericht Gottes über eine Nation geht, über ein Volk, auch über die ganze westliche Welt, da erschrickt man ja und da kann man müde werden, wenn du gegen Gummiwände anrennst. Auch im christlichen Lager, wenn du da Abfall der Gemeinden siehst, was da passiert, da kannst du ermüden. Wenn du siehst, wie eine Dogmatisierung geschieht, das Gegenteil von Erweckung. Wilhelm Busch hat zum Beispiel, war für mich auch interessant, immer ganz klar gewarnt vor der Neo-Orthodoxie. Er hat gewarnt, hat gesagt, dort ist der Tod im Topf. Und heute hast du in der Theologie eine ungeheure Rückkehr der alten orthodoxen Lehren. Wenn man das sieht, kann man müde werden. Von daher verstehe ich diesen Johannes. Aber für mich ist jetzt interessant, wenn man mal guckt, was für ein Mensch war. Wenn wir uns ansehen, was wir für Menschen waren, als wir zum Glauben kamen. Ich möchte mal eins betonen, wenn jemand wirklich sich bekehrt, ein wirklicher Gotteskind wird, dann brennt er in der Regel. Natürlich macht jeder, der frisch bekehrt ist, der ein Gotteskind ist, viele Fehler. Er ist ja noch ein Baby in Christo. Er ist auch in der Regel, sagen wir mal, nicht geschliffen, sondern er ist auch manchmal einer, der in jeden Fettnapf tritt. Das habe ich auch getan, als ich zum Glauben kam. Aber man sieht etwas, und zwar bei diesem Johannes, der also schon Kaliber war, völlig anders, wie es in der weltlichen Geschichtsschreibung letztendlich immer wieder genannt wird. Das ist völliger Unsinn, was da teilweise erzählt wird. Auch das Gemälde, wo man das Abendmahl sieht, wo du diesen schmalen, verzärtelten, wohl eher psychisch sensible Jüngling siehst. Also ich kann ganz sicher sagen, das war der Johannes ganz sicher nicht. Der war ein ganz anderes Kaliber, das werden wir gleich sehen. Dieser Mann hatte Substanz und er hatte Kapazität, die war ungeheuer. Und dieser Mann war eine Gewalt im Reiche Gottes, von Gott berufen. Und dann siehst du, und da möchte ich dann nachher den Akzent drauf legen, dann siehst du, was passiert im Alter, als er zermürbt wurde, als er zerrieben wurde, was dann passiert ist. Und dann tut ihm der Herr Jesus einen seelsorgerlichen Dienst, den ich immer mehr schätze. Ich habe lange nicht begriffen, was hier passiert. Und das möchte man nachher ansehen, was ihm der Herr für einen Dienst tut. Und man sieht hier etwas, der Jünger Johannes, Johannes heißt, ist hebräisch, heißt Johanan. Chanan ist das, dass man Gnade gibt. Und da ist praktisch gemeint, Gott gibt Gnade oder Gott ist gnädig. So ist eigentlich ein korrekteste. Er ist übrigens der einzige Apostel, der nicht gestorben ist durch das Martyrium. Das ist der einzige Apostel, der normal gestorben ist. Ich war an seinem Grab in Ephesus. Das ist der einzige Mann, der wirklich ganz normal gestorben ist. Die andere, der Petrus, wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt in Rom. Paulus wohl nach der Überlieferung an der Straße nach Ostia geköpft, vermutlich 66, 67 nach Christus. Andreas wurde in Achaia gekreuzigt, Bartholomäus, dem wurde die Haut abgezogen bei lebendigem Leib, solange er gekreuzigt wurde. Also furchtbares Schicksal haben die Apostel hinter sich. Aber Johannes hat überlebt. Und zwar hat er überlebt als Zeuge Jesu. Und er ist ja, das wissen wir, in Patmos dann auf der Insel gelandet. Das war die Verfolgung unter Domitian. Wer sich ein bisschen in der römischen Geschichte auskennt, Vespasian war der Vater und die Söhne waren Titus und Domitian. Das war also die Familie, die die Jerusalem zerstört hat, 70, 71 nach Christus. Das war diese Dynastie. Und interessanterweise war die Familie Vespasians, vor allem er, war nicht degeneriert, sondern die waren eher radikal. Und dieser Domitian hat dann angefangen, die Gläubigen zu verfolgen. Und so kam Johannes dann auf diese Insel und dann sehen wir die Zermürbung. Die Bibel sagt in Daniel 7,25, dass der Antichrist oder die antichristlichen Kräfte, wir wissen ja, dass bevor der Antichrist kommt, sein Geist kommt, dass der die Heiligen zerreiben wird, die wahren Gläubigen, die wirklich gläubig sind, dass er die zermürben wird. Und genau das sehen wir hier. Wir werden aber dann sehen, was der Herr ihm seelsorgerlich zugute tut. Und der Nerva, das war ein Folgekaiser, ist dann freigelassen worden von Patmos und er war dann weiterhin der Kopf der Gemeinde in Ephesus. Und Ephesus ist eine blühende Stadt gewesen, man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe die Ruine mir mal angesehen, also da ist der Marmor, ist das, was bei uns der Teer ist, der normale Straßenbelag teilweise, also ein phänomenales Gebilde, was sie hier geschaffen haben. Und dort war er Leiter der Gemeinde. Und er ist dann begraben worden in Ephesus neben dem Evangelisten Philippus. Und man sagt, dass er im Alter, als er schon ganz alter Kreis war, praktisch immer in die Versammlung getragen wurde. Ich habe mal einen Prediger kennengelernt, der hat liegend gepredigt, als er krank war. Gell? Das hat mich beeindruckt. Und dieser Mann wurde immer in die Versammlung getragen, obwohl er nicht mehr laufen konnte. Und er hat dann die Gläubigen immer ermahnt. Das ist auch das große Thema seiner Briefe und auch vom Johannes 13. Er hat gesagt zu den Gläubigen, liebt einander. Also war ein phänomenaler Mann. Aber jetzt lasst uns diesen Mann mal etwas näher untersuchen. Wenn man das nämlich sieht, was der für ein Kaliber war, und man dann sieht, was am Schluss passiert, dann muss man als Gläubiger in sich gehen und das Angesicht Jesu frühzeitig suchen, weil wenn der es nötig hatte, dass der Herr ihm seelsorgerlich half, dann haben wir es zweimal nötig. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Matthäus 4,21. Was auch interessant ist, man hat ja immer so die Vorstellung von diesen armen kleinen Fischern am See Genezareth. Dort heißt es, und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und wenn man das ein bisschen näher so untersucht, dann stellen wir fest, dass der Zebedäus gar kein so armer Mann war. Er war ein Mann, der eine Firma hatte, und zwar ein Fischereiunternehmen, und er hatte Taglöhner, hatte also Angestellte. Und die zwei Söhne, Jakobus und Johannes, das waren so die, sagen wir, die Erbe, die Nachfolger. Und jetzt, als der Jesus kommt, werden sie berufen. Sie waren aus Bethsaida. Wer so ein bisschen den See Genezareth kennt, der weiß, oben am See Genezareth ist Kapernaum, die Hauptwirkungsstätte Jesu, und daneben ist Bethsaida. Bethsaida, das ist so alles eine Ecke, und dort hat auch der Jesus letztendlich vermutlich mit diesen Leuten die Bekanntschaft gepflegt, weil, das muss man ganz klar sagen, Salome, seine Mutter, war die Schwester der Maria, der Mutter Jesu. Das heißt, der Johannes ist ein Halbvetter Jesu. Und die haben sich gekannt. Die waren hier und haben hier wohl Bethsaida, Kapernaum, das war keine Entfernung, haben hier wohl auch ihre familiäre Bande gepflegt. Salome ist eine hochinteressante Frau. Es war auch die Frau, die war nicht zimperlich, die waren alle nicht zimperlich. Es war die Frau, die zu mir Jesus kam und sagte, ich will, dass deine zwei Söhne neben mir sitzen in deinem Reich. Also das war noch schon ein Kaliber, die Frau. Und der Vater, von dem sagt man weniger, vielleicht war die Mutter ein bisschen die geschürt hat. Aber auf jeden Fall, die Söhne haben da was geerbt. Und interessanterweise, Johannes 18,15, sie waren wie im Hohepriester bekannt. Hohepriester ist ja normalerweise Jerusalemer Elite, mit dem waren sie bekannt. Also, gell, das war also auch eine Familie, die A, gewisse Wohlstand hatte und wohl auch gesellschaftlich angesehen war. Und wenn man das Johannesevangelium Kapitel 1 sich ansieht, das Auftreten des Johannes des Täufers, und dann in Vers 40, wo das ja stufenlos weitergeht, eigentlich schon ab 37, dann sieht man was, dass sie wohl die Jünger des Johannes des Täufers gewesen sein müssen. Und das heißt dann 37, und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Und dann sieht man etwas in Vers 40, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Das heißt, er war von der ersten Minute, als der Herr Jesus die Jünger berufen hat, hat er zur Elite gehört. Er hat sofort zu den ersten Jüngern gehört. Er war ein Jünger Johannes des Täufers und er war laut Matthäus 10, 2 einer der 12 Apostel. Also er war ein ungeheuer wichtiger Mann. Ich glaube nicht, dass hier das eine Rolle gespielt hat, dass er mit dem Herr Jesus halbmäßig menschlich verwandt war. Das glaube ich nicht. Sondern da war ein Mann, der wirklich schon Jünger Johannes des Täufers war, ein Mann, der Gott dienen wollte. Und in Markus 3, Vers 17, da wird das Bild, das wir von diesem großen Gemälde haben, vollkommen zerstört. Da heißt es nämlich, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne. Das waren keine Sensibelchen, auch der Johannes nicht. Es war kein sensibler, weicher Mann, der in sich gekehrt war. Es waren Feuerköpfe. Das waren auch die Leute, die gerufen haben, lass Feuer vom Himmel fallen, als sie nicht nachfolgen wollten in Lukas 9. Das waren Männer, die waren wie Feuer. Also von wegen Zimperlich, wenn man sehen will, wie er berufen wurde, in Matthäus 4, 21, dort sieht man die Berufung. Und jetzt passiert eigentlich was, das kristallisiert sich raus. Und das ist mir wieder wichtig, um nachher zu sehen, als dieser Mann in die Krise kommt, als dieser Mann zerrieben wird, als dieser Mann zermürbt wird, dass da vorher ein gewaltiges geistliches Potenzial war. In Matthäus 17, und jetzt sieht man etwas, in der Regel passiert hier eigentlich immer das Gleiche. Der Herr Jesus nimmt bestimmte Leute mit. Matthäus 17, auf dem Berg der Verklärung, als erstes Mal dieses Wunder passiert ist, dass der Herr Jesus das, was in ihm drinne war, seine göttliche Gestalt durchscheinen ließ, die Schechina, die Wolke und die Feuersäule, als die durchbrach, weil er der Geist nicht mit Maß hatte. Dort heißt es, nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus und den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und sie sind dann auf einem hohen Berg. Und der Unterschied ist der, von Johannes hast du immer den Eindruck, obwohl er ein Feuerkopf war, dass er geistliche gewisse Zurückhaltung an den Tag legt, im Gegensatz zu Petrus. Petrus redet hier so unsinnig, dass Gott der Vater ihn unterbricht. Das hörst du von Johannes nie. Das heißt, er war trotz seiner Emotion, trotz diesem Donnersohn, trotz diesem Feuerkopf, war ein Mensch, der seine Emotionen einigermaßen im Griff hatte. Wahrscheinlich war er alttestamentlich gebildet, weil im Alten Testament heißt es, ein Mann, der sich selber nicht im Griff hat und sich nicht beherrschen kann, ist wie eine Stadt, die eine geschleifte Mauer hat. Also gell, die Männer waren da schon, die haben ein gewisses Niveau gehabt, auch er. Und wenn man jetzt Markus 5, 37 aufschlägt, dann sieht man etwas, dass der Herr Jesus 3 seiner Jünger in der Regel mitnimmt, die nachher im Galaterbrief die Säule der Gemeinde genannt werden. Markus 5, Vers 37. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Was auffällt, dass der Johannes immer genannt wird, der Bruder des Jakobus. Also er war der Jüngere, er war der Kleinere, er war eher der, der im menschlichen Schatten von seinem großen Bruder stand. Und aber eines ist ganz klar, sie haben zum innersten Kreis der Jünger gehört, auch innerhalb der Apostel haben sie zum ganz, ganz engen Kreis gehört. Und es heißt dann in Lukas 8, 51, und als er in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen als Petrus, Jakobus, Johannes und den Vater und die Mutter des Kindes. Das heißt, er hat hier zum wirklich innersten, absolut intimsten Kreis Jesu, der Jünger, gehört, wo wirklich dann auch jemand war, der an der Quelle gesessen ist. Und er war ja auch der Jünger, das berichtet uns die Bibel, der an seiner Brust lag. Das hat den Grund, weil die Sitte war damals, dass man liegend gegessen hat. Beziehungsweise liegend ist nicht richtig. Es war so eine Mischhaltung. Man ist auf dem Ellenbogen abgestützt, ist man liegend wie in einer Ruhehaltung gelegen und hat dann gegessen. Darum heißt er, lag an Jesu Brust. Also er hat dann den nächsten Platz gehabt neben Herr Jesus. Das heißt, er war ein Mann, der absoluten Vertrauter des Herrn war. Und er war ein Eiferer. Extrem eifernd, voll für die Sache Jesu. In Markus 9, 38 zum Beispiel heißt es, Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt. Ist euch aufgefallen, was er sagt? Er sagt nicht, der dir nicht nachfolgt, sondern er sagt, der uns nicht nachfolgt. Er identifiziert sich 100%. Der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Das heißt, er war extrem, er war radikal, er war ein Mann, der voll von der Sache her die Seite Jesu vertreten hat und der auch manchmal, das ist leider das Betrübliche, dann in diesem Übereifer nicht mehr gewusst hat, wo die Grenze ist. Also kann ich beschreiben jetzt ausdrücklich so, dass man mal sieht, was das für ein Mensch war, dass man nachher versteht, was hier auf Patmos passiert ist. Wir verstehen nur, was auf Patmos passiert ist, wenn wir vorher sehen, was vorher passiert ist. Markus 10, 35. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, was wir bitten. Jetzt kommt dieser berühmte Ausspruch, sie möchte zur Rechten und zur Linken Jesu sitzen. Also er war nicht die Bescheidenheit in Person, sage ich mal ganz vorsichtig. Der hatte ein gewisses Selbstbewusstsein. Der hatte ein gewisser Eifer. Der hatte Radikalität. Der war hingegeben. Der hat zum innersten Kreis gehört. Der war Elite. Markus 13, 3. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, das ist jetzt Parallelstelle zu Matthäus 24, fragten ihn Petrus, Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein. Er hat zu den Wissbegierigen gehört. Er war kein Mitläufer. Er wollte es genau wissen. Er hat Herr Jesus ausgefragt, zusammen mit den anderen Aposteln. Von den restlichen acht liest du nichts, aber das waren die Leute, die letztendlich es ganz genau wissen wolltet und die wirklich wissen wolltet, was hier der Wahrheit entspricht. Jetzt kommt der große Kampf, unabhängig, dass er an der Brust Jesu lag, also ihm zugekehrt war beim Essen. Und das Essen hat im Altertum eine viel größere Rolle gespielt wie heute. Es war für die Leute die wahre Gemeinschaft. Und Markus 14, 33, da sieht man etwas, als in Gethsemane dieser Kampf auf Leben und Tod beginnt, wo der Teufel ihn ja wohl töten wollte, unblutig. Dort ist so, dass es heißt, und der Mann Petrus, Jakobus und Johannes mit sich, und er fing an zu erschrecken, und ihm graute sehr. Das heißt, es waren wieder seine drei Vertrauten, wo es auf Leben und Tod gegangen ist in Gethsemane. Du findest immer Petrus, Jakobus, Johannes, das sind die drei. Das war der innerste, vertrauteste Kreis. Und natürlich hat er, ich sag's so, eben zu diesen Feuerköpfen und zu den Harten der Jünger gehört. Er war nicht der Weiche. Dieses Bild kannst du vergessen. Ich weiß nicht, was ich da der Maler gedacht hat, als er so ein Bild da gemalt hat. Das ist irgendwie aus einer kirchlichen Tradition wohl entstanden. In Wirklichkeit war es ein ganz anderer Mann. Und wenn du Lukas 9 anguckst, da sieht man, und es ist auch wieder typisch, der Herr Jesus hat die nicht umsonst Boanerges genannt, diese Feuerköpfe, diese Donnersöhne. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren voll, wie es auch Elia getan hat? Fällt euch was auf, er sagt nicht, lass doch du Feuer vom Himmel fallen. Er sagt, lass uns Feuer vom Himmel fallen. Er identifiziert sich wieder vollständig und er hat nicht das Herz Jesu, das will, dass jeder gerettet wird und der gekommen ist, um die Menschen zu retten. Sondern sie sagen, jetzt ist wieder Zeit wie bei Elia, lass Feuer fallen, dass diese Gottlose, diese Ungläubige hier letztendlich verschwindet. Und in der Theologie findest du wieder viele, die sich auf diese Spur begeben haben. Aber hier hast du einen Jünger, der Herr hat ihn kuriert. Wir sehen das nachher. Aber der Herr wehrt ihm ja dann in seiner Torheit und gibt ihm Druck. Und wenn man in Johannes 13, ab 23 das liest, da sitzt sie am Tisch. Einer seiner Jünger, aber den Jesus liebte. Das darf man natürlich etwas nicht vergessen. Wer schreibt denn das, den Jesus liebte? Das schreibt er selber, der gemeint ist. Wir wissen jetzt nicht objektiv, ob er der Lieblingsjünger Jesu war oder ob er die Liebe Jesu in einer besonderen Art und Weise empfunden hat, dass er das schreibt. Also er geht so weit, dass er hier sogar schreibt, ich letztendlich bin der, den Jesus liebt. Das lassen wir offen, das werden wir in der Ewigkeit sehen, was wohl gemeint war. Und diesem nun winkte Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er redete. Also selbst der Petrus war nicht so ein Vertrauter wie der Johannes. Der Johannes war der Vertrauteste der Vertrauten. Er war der aller vertrauteste Jünger Jesu. Und er war der Mann, von dem selbst Petrus Hilfe brauchte, wenn er vom Herrn was wollte. Also man sieht hier etwas, da hast du eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Du hast eine Persönlichkeit, die, sag mal, hier wirklich der engste Vertraute Jesu war. Und man sagt ja auch in Markus 14, als ihn alle verließen, Markus 14, 50, da verließen ihn alle und flohen. Und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug, und die jungen Männer ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinengewand zurück und entblößt froh er vor ihnen. Man geht davon aus, dass es auch der Johannes war, der das nur dezent umschreibt. Aber der wiederum so nahe bei mir Jesus war, dass er eben nicht geflohen ist wie ein Petrus, der ein ziemlich großes Mundwerk hatte, aber wenn es hart auf hart ging, dann doch relativ klein beigeben musste. Man darf nur die dreimalige Verleugnung inklusive Verfluchung, die er hier nimmt, ansehen. Das war beim Johannes undenkbar. Ich denke, er war ein Mann, der auch bereit gewesen wäre, mit dem Herrn Jesus in den Tod zu gehen. Er hat zu dem Zeitpunkt ja noch nicht begriffen, dass der Tod Jesu was ganz Außergewöhnliches war. Dass der Tod Jesu das Bezahlen der Sünde aller Welt war. Dass er vollkommenes Opfer gebracht werden musste. Aber so rein zu sterben für seinen Meister, für das war er sicher bereit. Und als in Lukas 22, Vers 8 es wirklich darum geht, das letzte Passamahl vorzubereiten, da heißt es, und der sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin, bereitet uns das Passa, dass wir es essen können. Mir ist das am Anfang gar nicht aufgefallen, wie immer, wenn es wirklich ernst wird, immer wenn es um ganz wichtige Dinge geht, wenn es immer ums Vertrauen geht, dann sind immer die drei Jünger in der Regel dabei. Und wenn es dann ganz hart wird, dann sind es nur noch zwei, und wenn es ganz ernst wird, ist nur noch einer, der Johannes. Also hier hast du die Elite der Elite. Gebetskampf, Gethsemane. Und als in Johannes 19, 26 der Herr Jesus dann am Kreuz furchtbar der Fluch der Sünde auslöscht, da heißt es ja, als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, interessant, schreibt auch wieder der Johannes, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde nahm sie der Jünger zu sich. Das heißt, der Jesus hat ihm noch den Auftrag gegeben, seine Tante, die Maria, die Mutter Jesu, zu sich zu nehmen. Also wieder letztes Vertrauensverhältnis. Er hat dem Mann vertraut. Muss ich mal vorstellen. Beziehungsweise vertraut. Der Jesus hat nicht vertrauen müssen. Er hat gewusst, dass er sich auf den verlassen kann. Das hat er gewusst. Johannes 21, 8. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land. Und jetzt sieht man hier, wie dieser Jünger, und er sagt wieder in 21,7, das ist so interessant, davor, da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, so Simon Petrus, es ist der Herr. Wisst ihr, das ist das Brutale. Wiederum der Jünger, den Jesus lieb hatte, er letztendlich ist der Herr Jesus als Erster erkennt. Und da siehst du einfach, was hier los ist. Du hast hier einen Mann, dessen Herz auch nach der Auferstehung gebrannt hat. Es heißt ja, ich habe das nie verstanden. Ich bin in der Ewigkeit gespannt, was das heißt. Als der Petrus und der Johannes ans Grab gehen nach der Auferstehung, dort ist ja hochinteressant, dass zum Beispiel der Petrus den Kopf schüttelt und geht. Ich sage es einmal in meinen Worten. Und beim Johannes heißt es, er sah und glaubte, obwohl die Bibel dann sagt, denn sie verstanden noch nicht das mit der Auferstehung. Aber da war etwas da, er war dem Herr Jesus so nahe, da war wirklich was da. Er war ein Mann, der ganz, ganz nah beim Herrn war und wohl am ehesten geahnt hat, dass hier die Auferstehung passiert. Dann am Schluss, nachdem der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist, in Apostelgeschichte 1,13 heißt es, Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Da werden jetzt wieder alle aufgezählt. Dass er hier dabei ist, das ist eigentlich noch normal. Aber wenn man jetzt in der Apostelgeschichte weiter studiert, dann stellt man fest, dass dieser Johannes weiterhin eine große, wichtige Rolle spielt. Als nämlich hier an der schönen Pforte dieses Wunder geschieht, diese Heilung des Gelähmten, heißt es in Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Interessant ist, dass der Handel der Petrus ist. Also nochmals, wenn man sich das genau überlegt, du hast hier einen Feuerkopf, du hast einen Mann der Elite, du hast einen Mann, der wissbegierig ist, einen Mann, der bei Jesus uneingeschränkt zu Füßen lag. Und trotzdem hatte er eine gewisse Kontrolle. Da war ein sehr hohes Niveau. Er war nicht voreilig. Er ist auch nicht vorpresch, sondern da hast du wirklich jemanden, der Niveau hat. Und in Johannes 4, 13, in Apostelgeschichte 4, 13, heißt es, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Er hat einen Ruf, man hat gewusst, das ist ein Jünger Jesu und er hatte Freimütigkeit. Wisst ihr, da war etwas da, da war von Gott her, da war alles vorbereitet. Das war der zukünftige Führer der kleinasiatischen Gemeinde. Da hat Gott etwas wirklich getan. 4,19, als Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Auch als das Verhör hier letztlich passiert, vor dem Hohen Rat, vor dem Synedrium, dem höchsten Gremium der Juden, Petrus und Johannes. Und da heißt es, Petrus und Johannes antworten. Er war auch sofort bei den Jüngern vorne, absolut einer der Führer der Gemeinde Jesu. Apostelgeschichte 8, 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, und wir wissen ja, dass der Heilige Geist nicht fiel. Es war ja außergewöhnlich, der Heilige Geist ist nicht auf sie gefallen. Sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Sie schicken wieder Petrus und Johannes aus dem ursprünglichen Dreigestirn, und sein Bruder wurde ja dann auch getötet, ist jetzt kein Dritter nachgerückt. Es gab keinen, der nachrücken konnte, sondern du hattest letztendlich hier im Endeffekt die Elite, der Petrus und der Johannes. Und wenn man sich das dann in Ruhe anguckt, in Apostelgeschichte 12, Vers 2, er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Ist euch das aufgefallen? Es heißt die ganze Zeit, Johannes, der Bruder des Jakobus. Und jetzt heißt plötzlich Jakobus, der Bruder des Johannes. Das heißt, hier war der Johannes im Plan Gottes Nummer 1. Und dieser Mann hat eine ungeheure Rolle gespielt. Drum kann Paulus im Galater 2, Vers 9 hier bekennen. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft. Das heißt, sie waren Säulen. Und dann wird vereinbart, dass die klassische Judeapostel unter den Juden arbeiten, unter Paulus, unter Barnabas, unter den Heiden. Und da versteht man dann auch die Besonderheit der Briefe. Die sind nämlich letztendlich jüdisch fixiert. Und der Johannes hat eine ungeheure Botschaft. Er hat auch die Zentralbotschaft der Erlösung gehabt. Er zeigt ganz klar, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Er hatte die Botschaft der Reinigung. Er hatte auch die Botschaft in seinen Briefen, als ist der Sohn Gottes gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er hat das vollkommene Opfer. Das war das, was ihn umgetrieben hat. Und interessant ist, wenn du das Johannesevangelium anguckst, es wäre interessant gewesen, wenn der Petrus das geschrieben hätte. Am Petrus als Schreiber war ja der Johannes Markus, der Mann, von dem sich dann Paulus einmal eine Zeit lang getrennt hat. Er hat das Markus-Evangelium geschrieben. Das ist eigentlich das Petrus-Evangelium, wenn man so nimmt, das sind die Gedanken. Aber beim Johannes keine Anrede. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Er bringt sofort das Zeugnis Jesu, dass er Gott geoffenbart ist im Fleisch. Das siehst du. Er hat keine eigene Interesse gehabt. Dieser Mann war in gewisser Weise, so wie wir ihn kennen in der Bibel, wenn er den durchstudiert, er war selbstlos in gewisser Weise. Bis auf den Punkt, dass er dann eben, wo es darum ging, im Reich Gottes der erste und der zweite Platz zu haben, da hat es ihn halt gern gepackt. Aber ansonsten war ein Mann, der Gott wirklich gedient hat. Und dann in Offenbarung 22, dann siehst du am Schluss, da siehst du etwas, das hat mich erschüttert. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich das gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und dann muss der Engel zu ihm sagen, steh auf und bete Gott an. Er ist irgendwo zermürbt, er ist zertrümmert. Dieser Mann ist am Ende fertig. Alter Bruder hat einmal gesagt, als wir uns wunderten, wir junge Brüder haben übrigens schon einen ziemlich großen Blick gehabt für die alten Brüder. Und da war ein Mann, der ist verwirrt geworden im Alter. Gut, ich sehe das vor Bibel etwas anders, von wegen hier, aber es war interessant, dann sagte zu mir ein anderer Glaubensvater, der vielleicht 10 Jahre jünger war, sagte zu uns damals, zu uns jungen Kerle, ganz seltsamer Ausdruck, er sagte, weißt du, Gott zieht seine Leute an, das hast du beim Johannes gesehen, er zieht sie an. Und sagt er, und dann, wenn es das Sterben geht, wenn es das Ende geht, dann zieht er sie wieder aus. Kräftemäßig, geistlich, seelisch. Er sagt, es ist normal. Und es ist da bei diesem Johannes, er ist letztendlich, er ist irgendwo, als wir in die Offenbarung wenn wir in die Offenbarung einsteigen, ist er ein Mann, der durch diesen furchtbaren Kampf zertrümmert ist. Da war ja die Verfolgung unter Nero, da war die Verfolgung unter Domitian, da war diese ganze Verfolgung, die übers Römische Reich ging. Und wer je wissen will, wie die waren, der lese Väter der Christenheit oder Eusebius von Caesarea, die Kirchengeschichte. Und der wird sich wundern, was hier passiert ist. Da ging es nämlich nicht so ganz friedlich zu. Das kann man sich gar nicht vorstellen als Normalsterblicher, was da alles passiert ist. Das war furchtbar. Unfassbar. Hat er alles hinter sich. Und Ephesus war ein Zentrum dieses Kaiserkults. Gell? Das müssen wir einfach sehen. Es war die Landeshauptstadt. Dort von Kleinasien. Es war ein Zentrum. Da war auch der Hadrians Tempel, der Tempel vom Kaiser Hadrian. Dort war auch letztendlich Götzekult ohne Ende. Und dort war dieser Mann. Aber ich möchte nochmal betonen, er war der engste Vertraute Jesu. Er lag an Jesu Brust. Jesus hat ihn genommen, wenn es hart auf hart ging, wenn es die wichtige Sache kam. Er war ein Führer der Gemeinde Jesu zusammen mit Petrus. Er hat die Gemeinde vorwärts geprescht. Er war der Mann, mit dem sich auch dann Paulus und Barnabas auseinandergesetzt haben wegen der zukünftigen Aufgabenstellung. Er war der Kopf der judechristlichen Gemeinde in Jerusalem. Er war wirklich ein Führer der Christenheit. Jetzt sehen wir etwas. Und er war am Herr Jesus näher, wie jeder andere Mensch wohl auf dieser Erde war. Halbväter, aber das spielt hier keine Rolle, sondern er war wirklich der, der am nächsten war, dass selbst schon Petrus seine Hilfe erbitten musste. Und jetzt kommt etwas, das erschüttert mich tief, tief, tief. Er ist auf Patmos. Und jetzt heißt es, und ich lese in Offenbarung, in Kapitel 1, Abvers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Wenn du dich zum Herr Jesus bekennst und zum Wort Gottes, dann kriegst du Verfolgung. Das ist normal, das braut sich ja bei uns heute auch zusammen. Sobald du dich zu dem bekennst, darum hat jetzt ein führender Mann des Pietismus gesagt, an Jesus glauben wir aber nicht an die Bibel. Das ist klar, da weichen wir dann aus. Das ist Feigheit vom Feind, sage ich jetzt mal vorsichtig. Hier hast du letztendlich Finsternismächte, die die Rolle Jesu und die Rolle des Wortes Gottes zerstören wollen. Und da darf man nicht nachgeben, sondern muss weiterhin bekennen. Jesus allein. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Schrift ist die Summe der Wahrheit. Allein die Wahrheit. Und hier hast du mitten in diesem Kaiserkult, wo er noch Patmos verbannt war. Ihr müsst euch so vorstellen. Ephesus, Milet, das sind die Küstenstädte. Und davor gelagert, in der Ägäis drin, ist diese Insel Patmos, da, wenn du kein Boot hast, das ist wie ein Freiluftgefängnis gewesen. Und dort sitzt er jetzt. Und jetzt muss irgendwas passiert sein. Und jetzt möchte ich etwas ganz, ganz, ganz stark betonen. Das, was hier passiert ist, war keine Sünde. Sondern da ist was ganz anderes passiert. Und das kann mir und dir passieren im Lauf des Kampfes, ohne dass es sündhaft ist. Und zwar, da wurde diese ungeheure Substanz, die dieser Mann hatte, wurde aufgerieben. Die wurde aufgebraucht. Die wurde aufgezehrt. Und er musste der Gemeinschaft entbehren. Und da darf man erst sehen, wie wichtig Gemeinschaft ist. Der hatte keine Gemeinschaft, der war hier isoliert. Und da ist dann eigentlich was Furchtbares passiert. Er beschreibt es dann in seinen eigenen Worten. Er sagt, ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Fällt euch was auf? Er, der immer an der Brust Jesu lag, er, den man geschickt hat, wenn man Jesus das Angesicht sehen musste und ihn ausfragen musste, er, der wirklich der war, der sogar die, ich sage mal, die Dreistheit hatte zu fragen, und Mutter hat da stark mitgemischt, ob er nicht der Erste und der Zweite im Reiche Gottes sein durfte. Er, dieser Mann, sagt jetzt plötzlich etwas. In dem Moment, wie Gott sich ihm offenbart, als der Herr Jesus ihm offenbart, ich hörte eine Stimme hinter mir. Er war nicht mehr am Herr Jesus zugewandt, war nicht mehr, sondern er hat sich ohne es zu wollen, ohne zu sündigen, ich möchte das betonen, die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass es Sünde war, er hat sich einfach durch die Kämpfe zermürben lassen und hat, ohne es zu wollen, er hat den Herr Jesus sicher immer noch gleich geliebt, er hat, ohne überhaupt es zu merken, hat er ihm den Rücken zugekehrt. Dass er sagen muss, als er mich anredete, habe ich ihm den Rücken zugekehrt. Brutal. Der Mann, der an der Brust Jesu lag. Und es ist schon interessant, dass der Jesus zu ihm nicht sagt, tut zuerst Buße, dann rede ich mit dir. Sondern er redet ihn an. Er gibt ihm sofort einen Auftrag. Er hat einen Auftrag. Und jetzt, wenn man sieht, was der Jesus mit ihm tut und was er ihm offenbart, dann kann man wohl ahnen. Das ist natürlich jetzt letztendlich eine Schlussfolgerung. Dann kann man wohl ahnen, warum zeigt sich der Jesus ihm ausgerechnet so, dass er genau an diesen Stelle wohl die Schlacht nicht verloren hat, sondern dass er hier aufgehört hat zu kämpfen. Weißt du, wie ich und du, jetzt sind wir mal ehrlich, ich war schon oft dran, aufzuhören zu kämpfen. Sage ich euch ganz ehrlich. Wenn Menschen über mein Haupt gingen, dass ich es nicht mehr ertragen habe, dass man ging wie im Wilhelm Busch, werde nicht der Menschen Knechte, du bist teuer erkauft, hat er ja bei sich in seinem kleinen Zimmerchen hat er an der Wand gehabt. Wenn du das siehst, dann manchmal könntest du verzweifeln. Wenn du die Zustände siehst, hier bei uns, auch die Gemeinde, wenn du die Starrköpfigkeit der Gläubigen siehst, und ihre Menschenabhängigkeit, da könnte ich verzweifeln. Und dann kannst du müde werden, wie er. Und dann kannst du, ohne dass du es willst, und das ist vielleicht das Teuflischste, dann kannst du, ohne dass du es willst, im Herr der Rücken zukehren, du merkst es gar nicht mehr. Du hast keine böse Absicht, du sündigst nicht, du lebst nicht in Sünde, sondern du bist einfach zermürbt. So wie mir eine Schwester vom alten Bruder sagte, er ist des Kämpfens müde. Man kann einfach müde werden. Und das müssen nicht die Alten sein. Es können auch schon Junge sein, die heftig gekämpft haben, dass hier plötzlich etwas ist. Und jetzt geht der Herr Jesus hin, redet ihn an. Und zwar wie mit einer gewaltigen Stimme, wie mit einer Posaune. Also wenn man in dem Zustand ist, ist es wohl so, dass Gott laut reden muss. Wenn man wohl im Zustand ist, wo man nicht so ohne weiteres zu bewegen ist. Er redet gewaltig und er merkt, es kommt hinter mir. Und jetzt passiert etwas, Vers 12. Und ich wandte mich um. Er schrickt wohl. Und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und es hat mich erschüttert. Er sieht 7 goldene Leuchter. Das Erste, was ihm der Herr Jesus zeigt, ist die Gemeinde. Das Erste, wenn jemand an den Kämpfen müde wird, wo ein Mensch müde wird, ist die Gemeinde. Wisst ihr, als wir die Gemeinde hier gegründet haben, als wir rauskamen aus der Pfingstbewegung, da haben wir gebrannt. Da müssen wir mal gucken, was dort die Predigtthemen waren. Da war die Predigtthema ganz, ganz stark gemeindeorientiert. Wir haben nur noch gebrannt, diese Gemeinde aufzubauen. Wenn du älter wirst, dann siehst du und sagst, warum, darf ich es mal schwäbisch sagen, schwätze ich mir das maulfußlich. Wisst ihr, warum hat es einen Wert? Ist denn sinnlos? Was nützt es denn? Versteht ihr, wieder Malachi, was nützt es denn? Da kommen wir aber dann schon in die Nähe der Sünde, das möchte ich betonen. Man kann zerrieben werden, auch an dem Problem Gemeinde. Und kann dann sagen, Ich kann auch leben, dass ihr allein auf dem Sofa sitzt, habe ich oft gesagt. Das stimmt sogar. Aber es würde mir nicht gut tun. Ich werde vielleicht sogar untergehen, ich weiß es nicht. Gemeinde ist ein lebendiger Organismus des Leibes Jesu Christi und die ist ungeheuer wichtig für das geistliche Leben. Zinzendorf, der ja viele gute Dinge hatte, aber auch viel Schwärmerei. Zinzendorf sagte, ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Und das ist ein wichtiger Punkt. Gemeinschaft ist ein ungeheuer wichtiger Punkt. Und den hat er wohl vergessen. Darum zeigt ihm der Herr die Leuchter. Und das Nächste, was er ihm zeigt, ich denke, ist auch ein wichtiger Punkt. Und inmitten oder mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Er zeigt ihm, du bist nicht nur in einem Geist zu einem Leib getauft, du gehörst zum Leib Christi, du gehörst zu der Gemeinde, sondern er, der Herr Jesus, Epheser 1, 22, ist das Haupt der Gemeinde. Und er ist inmitten der Gemeinde. Das ist der Ort, wo der Herr Jesus wandelt, wo er sich bewegt, wo er auch dir begegnen will, wo er mir begegnen will, wo er letztendlich sein Werk tut. Man kann das vergessen. Man kann müde werden. Wisst ihr, und ich bin heute früh, hätte ich gesagt, aber das sind die Lauer. Hätte ich früher gesagt, keine Frage. Das sage ich heute nicht mehr. Sondern ich habe etwas gelernt. Ich habe gelernt im Laufe der Jahre, ich unterscheide heute zwischen Treuen, die voll wollen und zermürbt werden, und die gar nicht wollen, die mögen dann tun, was sie wollen. Das ist mir dann eher egal. Aber die treuen Seelen, die Gott dienen, die können zermürbt werden. Die können müde werden. Wisst ihr, da kommt etwas. Im 2. Korinther 11, 3 sagt Paulus, ich fürchte aber, es könnte womöglich so, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Darf ich einmal eine Brücke schlagen? Wenn ich die Einfalt und die Kindlichkeit gegenüber dem Herrn Jesus verliere, dann werde ich Anstoß nehmen an der Gemeinde. Das ist vollkommen logisch. Dann ist es nicht mehr das Haupt, das seinen Leib auch hier als Ortsgemeinde steuert, sondern dann kommt hier etwas rein, wo man letztendlich Ärgernis nimmt und sich an die Leute ärgert. Wisst ihr, und jetzt sage ich es mal ganz ehrlich, der, wo sich an die Leute nicht ärgert, ist ja nicht normal. Wisst ihr, wenn man sich an die Leute ärgert, ist ja was völlig Normales. Und ich sage es mal vorsichtig, das bin ich mir auch bewusst, ich ärgere auch die Leute, das will ich ja nicht, aber das ist einfach drin. Wisst ihr, jeder hat einen anderen Kopf und wenn wir alle gesinnt wären, wie Jesus Christus gesinnt ist, alle das Gleiche erstreben würdet und alles nach der gleichen Richtschnur abhandeln würdet, Philipper 3, 15 bis 17, dann hätten wir keine Probleme, bloß das tun wir alle nicht, oder? Wisst ihr, und da kann man schon kaputt werden und es war für mich so erschütternd, wie der Herr Jesus hier ihm zuerst die Gemeinde zeigt. Gewaltig. Und dann zeigt er ihm, und du, Johannes, in der Mitte der Gemeinde bin ich. Und er sagt ihm dann in Offenbarung 2,1, da sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, die Verantwortlichen, der inmitten des goldenen, der sieben goldenen Leuchter wandelt. Er sagt, du bist doch ein Verantwortlicher. Du bist in meiner Hand. Und ich bin in Mitte der Gemeinde. Gemeinde ist mein Metier. Also wenn er das versteht, dann kriegst du plötzlich wieder diesen Blick und dann wirst du plötzlich wieder froh, dass du nicht zu dieser Welt gehörst. Du wirst froh, dass du nicht in die Hölle fährst. Du wirst froh, dass du zum Reich Gottes, zum Herr Jesus gehörst. Und er hat hier wohl abgehakt. Und dann sagt ihm der Herr Jesus etwas, der einen Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis an die Füße reichte. Wie ein Menschensohn. 2. Korinther 5, 16 sagt, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Die Bibel sagt, er ist das Haupt der Gemeinde in Epheser 4, 11 bis 16, der alles steuert. Wisst ihr, er hat vergessen und ich vermute, es ist eine Vermutung, ich vermute, dass er in Erinnerung an der Zeit gehängt ist, wo er der Herr Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Und er hat vergessen, dass hier der eine, der einem Sohn des Menschen glich, dass der auferstanden ist und jetzt als Haupt im Himmel ist, dass sein Herr letztendlich der Menschensohn des Haupt der Gemeinde ist und dass er genau eine einzige Entfernung zu überwinden hat, um mit ihm wieder in herrlichste Gemeinschaft zu treten. Und das ist ein Gebet. Er musste sein Herz nur öffnen und konnte mit ihm dann wieder in herrlichster Gemeinschaft sein. Und dieser Herr hat da in Matthäus 28, 19 gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Absolute Allgewalt, das muss man sich vorstellen. Wisst ihr, das spielt für uns jetzt heute keine Rolle. Wenn du aber in der Verfolgung drin bist und du hast ganz, ganz tief in der tiefsten Seele das Gefühl, du bist diesen Menschen ausgeliefert, die dich verfolgen, dann spielt es eine riesige Rolle, dass du letztendlich weißt, dass der Herr, der dich in der Hand hat, dem du dienst, zu dessen Leib du gehörst, der dich vollkommen kontrolliert, dass dieser Herr allmächtig ist und alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Wieso? Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Hat er wohl vergessen. Ich denke, dass er auf die Verfolgung mit einer gewissen Resignation reagiert hat. Und der Herr zeigt ihm was Zweites. Er zeigt ihm, sei gewandt. Offenbarung 19, 13 sagt, das Gewand ist das Gewand, das im Blut getaucht ist. Und Offenbarung 7, 14 sagt, wir haben unsere Kleider weiß und hell gemacht im Blut des Lammes. Das heißt, er zeigt ihm hier nochmal die Gerechtigkeit durch Jesu Blut. Er zeigt ihm, damit das Kleid der Gerechtigkeit rein macht, dass man so rein wird. Wisst ihr, das ist so. Ich glaube nicht, dass er in bewusster Sünde gelebt hat. Aber diese ungeheure Gewalt des Blutes Jesu hat er unterschätzt. Da hat er nicht mehr dran gedacht. Er hat dieses gewaltige Erlösungsgut, hat er wohl aus seinem Gedächtnis verdrängt. Und dann zeigt er ihm etwas. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er zeigt ihm, dass der Herr Jesus bekleidet ist mit einem goldenen Gürtel. Gold ist in der Regel, in der Bibel, in der Symbolsprache immer das göttliche Wesen. Und der Gürtel bedeutet Wahrheit. Epheser 6, da siehst du, dass der Gürtel die Wahrheit symbolisiert. Und ich weiß ja nicht, was der Teufel dem Johannes vorgelogen hat. Aber eines ist klar, der Teufel hatte dem Johannes gearbeitet ohne Ende und hat ihm wohl alles eingeflüstert, was man einflüstern kann, um ihn wegzubringen. Und jetzt sagt ihm der Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er zeigt ihm jetzt durch das Bild, er hat es wohl begriffen, dass die wahre Wahrheit er ist. Die Bibel sagt, die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Er ist der Inbegriff und letzte Autorität und letzte Wahrheit. Und dann zeigt er ihm etwas. Er zeigt ihm seine Haare, die weiß sind wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Er zeigt ihm hier nochmal die ganze Zielsetzung Jesu, rein zu sein von Sünde. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Er zeigt ihm nochmal das Opfer. Er zeigt ihm Römer 8, 3, dass er verdammt wurde um der Sünde willen. Und er zeigt ihm Jesaja 1, 18 in der Bildersprache, wo er sagt, wenn eure Sünde blutrot sind, dann wird sie schneeweiß werden. Ich habe hier zwischen die Zeilen lesen müssen. Mir ist klar, da ist was passiert. Da ist ein Mann, hat resigniert. Er wollte immer noch dem Herrn Jesus dienen. Er hat den Jesus immer noch lieb gehabt. Aber er ist dann, ich habe es auch schon gemacht, er ist dann in die Erinnerung reingegangen. Obwohl die Sprüche sagen, sage nicht, die früheren Tage waren besser. Das tut man gern. Dem einfach in die Erinnerung gesagt, das war doch schön. Und er hat nicht mehr erkannt, dass der Herr, der Lebendige, der Gegenwärtige ist, der in Mitte des Leuchters wandelt, der vor ihm steht, sondern hat ihm den Rücken zugekehrt. Er ist da abgedriftet. Er hat das große, vollkommene Opfer nicht mehr begriffen. Er hat die Rolle des Menschensohnes als Haupt der Gemeinde hat er nicht mehr begriffen. Wisst ihr, er hat zentrale Heilswahrheiten, die hat er einfach verdrängt, im Sinne von, dass er die einfach aus dem Auge verloren hat. Und dann sagt er, seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Das heißt, er sieht alles. Und die Füße wie Erz. Erz ist ein Bild fürs Gericht. Das heißt, er kann da vollkommen sicher sein, dass Gott richten wird, dass Gott alles sieht. Gott sieht auch jede Bösartigkeit in der Gemeinde, wo irgendjemand dem anderen Böses tut. Das sieht der Herr. Er sieht es. Auch die Unverschämtheit und die Frechheit und die kleinen Nickligkeiten. Da wird ein Buscher gesagt, das sind die weißen Sünden, die man gar nicht sieht. Und wenn ich schon beieinander war auf Konferenz, und da auf deiner Konferenz ist ja oft so, das hasse ich, Entschuldigung, wenn ich das sage, da gibt es manchmal so Zusammenkünfte von überregionalen Brüdern, um die Differenzen auszumerzen, wenn du noch siehst, was da noch wieder, um zu heilen, wieder für Unverschämtheiten teilweise ausgetauscht werden. Da bleibt mir die Luft weg. Da muss ich sagen, Herr, erbarme dich, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Wisst ihr, Johannes ist ein Stück weit nicht in die Hände der Menschen gefallen. Er war natürlich gefesselt im Sinn von, dass er auf einem Eiland war, wo er nicht raus konnte. Er hat ja keine Handfessler gehabt, aber konnte nicht weg. Aber er war innerlich gefesselt. Und hat der Herr nicht mehr gesehen. Er hat vergessen, dass er der ist, der Gericht hält. Dass er Augen wie eine Feuerflamme hat. Dass er alles sieht, wie es wirklich ist. Und dass er keine Angst haben braucht. Und dass er der ist, der vom Menschen sagt, Johannes 2, 24, niemand musste ihm etwas sagen. Er wusste genau, was im Menschen war. Er wusste ja, was im Johannes hier sich abgespielt hat. Und er sieht hier das Gericht. Und vielleicht ist ihm dann eingefallen, dass in 1. Petrus 4, Vers 17 geschrieben steht, das Gericht fängt im Hause Gottes an. Dass er dann plötzlich sich erinnert hat, Moment mal, ich kann in so einer Haltung nicht bleiben. Und es ist so, wie soll ich das nennen? Er sagt dann, und das Rauschen, seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Wasser steht laut Offenbarung 17, 15 immer fürs Völkermeer. Wenn es so in so eine Formulierung kommt, sonst ist ja Wasser das Wirken des Heiligen Geistes, das Wort Gottes. Aber wenn es in so eine Formulierung kommt, ist in der Regel das Völkermeer. Und er zeigt ihm hier, praktisch seine Stimme, die ist wie das Rauschen vieler Wasser. Jetzt wird er erinnert an den weltweiten Auftrag, das Evangelium aller Welt zu predigen. Geh hin in alle Welt und predige das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jetzt wird er plötzlich erinnert. Hat er alles vergessen? Er hat nur noch Patmos gesehen, nur noch sein Elend gesehen, ist in Gedanken nachgehängt, ohne zu hadern. Er hat nicht gesündigt, aber er ist einfach abgedriftet. Aber ist ja klar, wer abdriftet? Der Feuerkopf. Der Kopf und Krage riskiert auch vom Hohen Rat. Der Mann, der Feuer vom Himmel fallen lässt, kein Sensibelchen, sondern ein Kämpfer wird hier zerrieben. Da wird ein Kämpfer zerrieben, so weit, dass er hier letztendlich in einem Zustand ist, der schon erbarmungswürdig ist. Und in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Er zeigt ihm hier nochmals etwas. Und zwar, er zeigt ihm das zweischneidige Schwert, er zeigt ihm das Wort Gottes, er zeigt ihm, dass der Herr Geist und Seele scheiden kann, dass sein Wort Wahrheit ist. Und er zeigt ihm nochmals, hier am Ende, wo es um alles geht, er zeigt ihm, dass er alles kontrolliert, er ist der Allmächtige. Und wenn man jetzt in Vers 16 sieht, er sagt ihm nochmals, ich habe die Sterne in der Hand, Sterne. Wisst ihr, er sagt, die Sterne sind die Engel. Engel hat Luther leider mit Engel übersetzt. Engel ist ein griechisches Wort, Engelos. Das steht nicht übersetzt, Engel heißt nur Bote. Er sagt hier praktisch die Bote, die wohl gemeint, die Verantwortlichen der Gemeinden. Und er sagt hier, auch du Johannes bist mein Bote, du bist in meiner Hand. Ich habe dich und kontrolliere dich. Und hier ist das Wort Gottes, zweischneidiges Schwert, die absolute Wahrheit, die auch dein Herz scheidet, die auch dein Herz beurteilt. Und jetzt sieht er plötzlich etwas, was er vergessen hat. Er sieht das Angesicht Jesu. Die Bibel sagt ja im 2. Korinther 6, Vers 4, im Angesicht Jesu siehst du die Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Und er sieht plötzlich die Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Und jetzt bricht er vor dem, an dessen Brust er vorher lag, bricht er innerlich zusammen. Die Bibel sagt, als ich ihn sah, jetzt sieht er ihn wieder, er hat ihn nicht mehr gesehen. Er war aus seinem Bewusstsein weg, jetzt sieht er der Herr Jesus plötzlich wieder. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Jetzt bricht er zusammen. Und ich denke, es ist ein Zusammenbrechen, das hervorragend ist. Dieser Zusammenbruch, den sehen wir beim Paulus, als er sich bekehrt, den sehen wir beim Jesaja, als er berufen wird in Jesaja 6. Wenn man Gott wirklich in der Tiefe begegnet, dann bricht man zusammen. Ich habe ähnliche Erlebnisse, jetzt nicht so dramatisch, aber ich habe Erlebnisse, wo ich nicht mehr konnte, wenn Gott beginnt, sich zu offenbaren. Wenn du das einmal erlebt hast, dann lässt dich auch nicht mehr von den Menschen einfangen, weil dann stehst du in einer höheren Ebene, in einer Ebene, wo du Verantwortung hast, wo der Herr dich letztendlich in der Hand hat. Denn wenn man das jetzt sich in Ruhe anguckt, dann sieht man erschütternde Dinge. Und zwar, jetzt geht der Herr Jesus hin und legt seine rechte Hand auf ihn. Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir. Handauflegung ist im Neuen Testament Identifikation. Zum Beispiel musste sich ein Mensch im Alten Testament, wenn er Opfer gebracht hat, mit dem Opfertier, das an seiner Stelle starb, identifizieren. Er hat dem Tier letztendlich die Hand aufgelegt, dann wurde es geschlachtet. Dann galt das Opfer für ihn. Als die Apostel ausgesandt wurden, Apostelgeschichte 13, haben die anderen Gläubigen die Hände auf sie gelegt, haben sich völlig mit ihnen identifiziert und gesagt, praktisch geht, wie wenn wir gehen würden. Das ist der Grund für Handauflegung. Das heißt, der Herr legt jetzt die Hand auf ihn. Interessant, er macht ihm keine Vorwürfe. Keine Vorwürfe. Er fordert ihn nicht zur Buße auf. Wenn man den Zustand hat des Zerriebenseins, dann braucht man die seelsorgerliche Hilfe Jesu und nicht der Bußpredigt. Er legt ihm die Hand auf und im selben Moment wohl begreift er, jetzt identifiziert sich der Herr mit mir. Er nimmt mich wieder an als der ich war, als ich in Jesu Brust lag. Jetzt spricht er zu ihm, fürchte dich nicht. Das heißt, wenn das im Herzen eines Menschen geschieht, dann in der Regel hört die Angst auf. Dann hört die Lebensangst auf, dann hört die Angst auf in der Gemeinde, dann hat die Angst auf, zu kurz zu kommen, dann hört jede Form von Angst, wird hinweggewischt. Jetzt sagt er ihm nochmal was. Und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches, des Hades und des Todes. Warum sagt er ihm das? Ich denke, dass sich beim Johannes so langsam etwas eingeschlichen hat, nachdem er das Blutbad gesehen hat, das angerichtet wurde, und die haben auf der Greise nicht zurückgeschreckt. Man sah nur den Märtyrertod von Polycarp, das war ein der Bischof der Gemeinde Jesu, der selber ein Jünger des Johannes noch war. Wenn du siehst, wie sie die bestialisch gequält und gefoltert haben. Und wohl ist hier ein Stück Angst vorm Tod in seinem Herzen aufgekommen gewesen. Und der Jesus sagt ihm, brauchst keine Angst haben, ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und genauso ist es auch passiert. Er ist nämlich dann unter Nerva, am nächsten Kaiser, schon freigelassen worden, war dann wieder einer der führenden Leute in der Gemeinde und ist dann gestorben unter Trajan. Und wenn du das guckst, das kann dann sein, irgendwo 100 plus nach Christus. Wir wissen nicht das genaue Todesdatum. Auf jeden Fall, der Herr hat ihm hier letztendlich eine Verheißung gegeben, die schon erfüllt wurde. Jetzt kommt eigentlich was ganz, ganz Gewaltiges. Und zwar in dem Moment gibt er ihm ganz einfach einen Befehl. Er gibt ihm ganz nüchtern sachlich den Befehl. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll. Er gibt ihm einfach einen Befehl und sagt, so, jetzt arbeite. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man so zerrieben ist, wenn man so aufgebraucht ist, wenn man so resigniert ist, auch in gewisser Weise ohne zu hadern, enttäuscht ist, wenn man aufgebraucht ist, wenn man müde ist geistlich, dann in der Regel dient man nicht mehr, wenn man nicht mehr kann. Wenn dann jemand sagt, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, der lügt nicht, der hat recht, dann kann man nicht mehr. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus die Hand auf ihm legt, vermutlich schießt dann die Fülle des Heiligen Geistes in ihn hinein. Auf jeden Fall, du merkst jetzt ist der Johannes wieder der Johannes. Und was mich jetzt eigentlich am meisten erschüttert hat bei dem ganzen Text, vielleicht außer dem, dass er dem Herrn Jesus den Rücken zugewendet hat, ist Vers 20. Und das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel oder Boten der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Ist euch was aufgefallen? Er beginnt, indem er ihm die Gemeinde offenbart, und er schließt, indem er ihm die Gemeinde offenbart. Das war das Hauptproblem. Die Einsamkeit ohne Gemeinde, dass er letztendlich hier allein saß und wirklich langsam innerlich zerrieben wurde. Und wenn du das jetzt siehst, die Bibel sagt nicht, der Johannes ist aufgestanden, voll Dynamik, hat geschrieben, stufenlos geht dann der Text weiter und der Herr Jesus diktiert ihm die 7-Cent-Schreiber und er geht sofort hin mit großer geistlicher Gewalt und geht hin und schreibt dieses gewaltige Buch der Offenbarung. Und ist nachher, das wissen wir aus der Kirchengeschichte, ist nachher ein wichtiger Mann. Er hat wohl begriffen, der Herr hat alles in der Hand und da hat er zugehört, dass der Platz am Leib Christi sich für den Johannes nicht verändert hat, dass seine Aufgabe sich nicht verändert hat. Und Gott setzt fest, wo ich dienen soll. Nicht wir setzen fest, wo wir dienen sollen, sondern er setzt es fest, er ist das Haupt der Gemeinde. Und wenn Gott beschlossen hat, dass er ins Gefängnis geht, und zwar Freiluftgefängnis auf die Insel Patmos, dann war es vor Gott her richtig. Er hat ihn in der Hand, er hat die Gemeinde in der Hand. Und damit wusste der Johannes, die Gemeinde wird nicht untergehen. Wisst ihr, das ist für mich jetzt ein ganz wichtiger Punkt für uns. Die Gemeinde wird nicht untergehen. Ob im Jahr 2050 Deutschland und Europa eine völlig andere Struktur hat und dass wir sind wie im Orient, das weiß ich nicht. Und zwar, wenn ich immer nur glaube, dass der Herr Jesus kommt. Und wenn hier ein Gericht über die westliche Welt ist, wenn sie Gottes Angesicht lästern, weil die alles tun, was Gott verboten hat, alles. Und ihn reizet ohne Ende, dass sie so weit geht, obwohl Gott es verflucht in Jeremia 17,5. Und ich sage jetzt bloß einen Punkt, dass Gotteslästerung nicht mehr in Deutschland strafbar ist, aber die Lästerung einer Religionsgemeinschaft, das muss man sich vorstellen. Wenn man so weit geht, dass Gott dann irgendwann das Gericht schickt und dass das, was wir heute erleben, diese völlige Überfremdung, diese völlige, wie soll ich sagen, Umkehrung aller rechtlich geistlichen und menschlicher Erstandsregeln, dass alles, was vor unseren Vätern noch Sünde war, heute keine Sünde mehr ist. Und das, was, also alle jetzt im Sinn von pauschal, dass alles, was letztendlich, ich sage es mal so, früher geächtet wurde heute, innisch, dass das normal ist. Wenn man das alles sieht, dann muss man sich vergegenwärtigen, dass wir in der gleichen Situation sind, wie damals war. Damals hast du geglaubt, der römische Kaiser haben alles im Griff, die löschen die Gemeinde aus, die macht alles kaputt. Und heute hast du den Eindruck, der Zeitgeist, dieser antichristliche Geist macht alles kaputt. Und du musst eigentlich nur noch darauf warten, dass der Gesetzlose hier in der Gesetzlosigkeit auftaucht, nämlich der Antichrist. Aber auch wenn das passiert, eines ist klar. Wenn ich jetzt den Johannes sehe und mir das vergegenwärtige, dann ist mir klar, ich darf dem Herrn Jesus der Rücken nicht zukehren, sonst arge ich. Er ist der Herr der Gemeinde. Er entscheidet, was mit mir geschieht, menschlich. Wenn er für jemanden den Wille hat, dass er ins Gefängnis geht, dann schadet es seinem Dienst nicht. Sonst sei Dienst ist dann im Gefängnis. Siehe William Busch, der ja die berühmte Geschichte geschrieben hat von seiner Hängekanzel, wo er gepredigt hat im Gefängnis an die Stäbe hängend. Das heißt, wenn man dann sieht, der Sohn des Menschen, der Herr Jesus, ist auferstanden, erlebt, er ist das Haupt der Gemeinde, er kontrolliert alles und er hat seine Gemeinde im Griff. Er hat Augen wie Feuerflamme, alles, er hat diese Forderung der Reinheit. Er ist weiterhin derselbe, er verändert sich nicht, wir verändern uns. Letztendlich der Zeitgeist verändert sich, aber er verändert sich nicht. Und er wird alles kontrollieren, er hat Füße wie Erz, er wird richten, er hat das alles unter seiner Kontrolle. Und letztendlich will er, dass ich zu seinen Füßen liege, er will sich mit mir völlig eins machen im Sinne von, dass ich jede Angst vor Tod, jede Angst vor dem, was kommt, alles verliere. Und an die Arbeit gehe. Was sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, 45? Wer ist der treue Knecht, den der Herr, wenn er kommen wird, finden wird bei dieser Arbeit? Das müssen wir tun. Wir sind innerlich aufstehen. Jetzt kommt natürlich vielleicht der wichtigste Punkt. Ich muss jetzt hingehen, wenn ich sowas auch predige. Ich bin ja selber gemeint. Muss ich hingehen, muss prüfen, Herr, wo habe ich mich letztendlich durch die Umstände verleiten lassen, ohne es zu merken, dir der Rücken hinzukehren. Ich sage heute Morgen zu niemand, tue Buße. Und das geht's heute Morgen nicht. Sondern es geht um was ganz anderes. Man muss ganz sachlich fragen, willst du weiter müde sein? Willst du weiter zertrümmert sein? Willst du weiter aufgerieben sein? So wie der Elia, dass du unter dem Ginsterstrauch liegst und sagst, Herr, nehme ich ihn weg, das hat sowieso keinen Wert. Ich kenne die Herzenshaltung vieler Gläubiger. Wo der Engel des Herrn, der Herr Jesus, kommt und sagt, steh auf. Ist das, was er hier gemacht hat. Er legt ihm die Hand auf den Kopf und sagt, steh auf. Das sagt er natürlich indirekt nur durch sein Verhalten. Er legt sie auf und in dem Moment ist der Johannes wieder da. 100%. Das entspricht dem Aufsteher von Elia. Wisst ihr, und Geschwister, wenn man das sieht, dann muss man sagen, egal, wenn ich zu deinen Fenstern raussehe, was ich sehe, ich stehe vor ihm, so wie der Abraham gesagt hat, ich stehe vor Gott. Ich bin ihm verantwortlich, ich muss meinen Weg gehen mit ihm. Wenn die Umstände noch so katastrophal sind, muss ich von ganzem Herzen beten, dein Wille geschehe in meinem Leben, in dieser Gemeinde, in meinem Umfeld, in dieser Stadt. Dann muss man anfangen, den Gebetskampf aufzunehmen und sich ihm auf den Altar zu legen und vor allem sein Angesicht zu suchen, auf das Hilfe kommt. Und zwar so wie die Schrift sagt, Hebräer 4, Hilfe rechtzeitig. Bis und dann geht jede Resignation aus unserem Herzen weg. Dann ist die ganze, wie soll ich sagen, Müdigkeit wird weggewischt. Dann fahren wir auf wie mit Adlersflügeln. Dann sind wir plötzlich wieder da. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das uns vergegenwärtigen, gerade in dieser schlimmen Zeit. Ich möchte beten. Und Jesus, danke dir einfach, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du das Haupt der Gemeinde bist. Du zeigst schon, Johannes, die Leuchter. Oh, lass doch auch die Leuchter in unserem Bewusstsein sein, dass wir wissen, wir sind Glieder dieses Leibes. Wir sind deine Kinder. Wir haben ein Maß des Glaubens. Wir haben Gnadegabe. Wir haben letztendlich auch unseren Platz im Leib Christi. Und wenn wir treu sind und dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst, dann machst du das alles aktiv und lass das wirksam werden in unserem Leben. Hilf uns, dir, dem Lamme, treu zu folgen, wohin du gehst. Und zwar dorthin, wohin du gehst. Auf das, wenn unser Herz ist wie das vom Johannes, müde, zerrieben, aufgerieben, resigniert, dass wir neu dein Angesicht suchen, dein Angesicht sehen und anfangen, dir, dem Lamme, zu dienen wie ein Sklave. Auf das du auch sagen kannst, du treuer Knecht, du treue Magd, wenn du kommst, dass genau das passiert, was in Matthäus 24, 45 und folgende passiert ist, dass wir beginnen, dir, dem Lamme, zu dienen. Ich bitte einfach, gib uns Gnade und dafür danke ich dir. Amen.